in meinem Reisepass steht, dass ich Deutscher bin. Wenn du einen hast, dann steht wahrscheinlich das Gleiche drin, es sei denn, du bist anderer Nationalität. Jetzt ist in meinem Reisepass ein Visum von Israel. Jetzt könnte es sein, dass ein arabisches Land, ich will keinen Namen nennen, mir die Einreise verweigert, bloß weil da der Stempel drin ist. Umgedreht, wenn du ein Visum von einem arabischen Land in deinem Reisepass hast und kommst nach Israel, wirst du ganz genau durchleuchtet. Also du siehst, das ist nicht so einfach mit dem Bürgerrecht, mit dem Bürgertum. Unser irdisches Bürgerrecht ist recht wackelig, je nachdem, wo du dich halt aufhältst. Aber das ist ja nicht unser Thema heute Morgen. Wir haben ja noch ein Bürgerrecht. Es gibt ja auch hier Menschen, die haben zwei Staatsbürgerschaften. Wir haben ein richtiges und ein vorübergehendes Bürgerrecht. Über das Richtige wollen wir uns heute Morgen unterhalten. Wir haben schon gehört, das himmlische Bürgerrecht, das Bürgerrecht in den Himmeln, das Bürgerrecht oben, das Politeuma, wie es im Grundtext steht, das Recht als Bürger zu wandeln in dem Land, zu dem dieses Bürgerrecht gehört. Und dieses Land ist eben der Himmel oder die Himmel, das Thema, wo es heute Morgen drum geht. Wir haben die Verse eben gehört, wir werden sie ja nochmal Stück für Stück auch lesen. Und wenn da Worte drin sind, die du noch nie gehört hast oder vielleicht damit nichts anfangen kannst, dann ist das nicht schlimm, weil wir werden das alles erklären hier in aller Ruhe. Und dann kann man auch mal neu nachdenken, wenn man ein Wort noch nicht gehört hat. Also Paulus beschreibt ja hier in diesem Philipper Kapitel 3 diese wunderbare Sicht, nämlich das Ziel, die Blickrichtung für den Glaubenden nach oben und nach vorne. Und das sollte auch unsere Blickrichtung sein. Und heute Morgen wollen wir aufgrund des Wortes Gottes uns da so ein wenig dran erinnern, neu ausrichten lassen und ja mit Freude dann nach Hause gehen, wieder bestätigt bekommen haben, wir sind eigentlich von ganz anderer Natur, als das die meisten Menschen sind, weil wir eine ganz andere geistliche Ausrichtung haben, die uns wirklich durchträgt durch dieses Leben bis zum Ziel. Und darum soll es ja gehen. Also eine Sonntagspredigt, die soll ja ermuntern, Freude machen und dir Ausrichtung geben für die nächste Woche. Ich hoffe, das gelingt uns heute Morgen. Der Herr schenkt dazu sicher Gnade, nicht nur zum Reden, sondern ganz besonders auch zum Hören. Denn es kann nämlich sein, dass du links was ganz anderes hörst als du rechts, obwohl es die gleichen Worte sind. Also wir haben gelesen, Philipper 3, Vers 15, das ist der erste Vers, um den es jetzt geht, dass Paulus hier sagt, nachdem er von der Berufung nach oben gesprochen hat, so viele nun vollendungsgemäße sind. In einer Bibel steht wahrscheinlich vollkommen, so viele vollkommen sind. Ist ja einer vollkommen, der soll mal die Hand heben. Ich habe noch keinen getroffen, der vollkommen ist. Deswegen ist dieses Wort etwas unglücklich. Dort müsste man eigentlich sagen, zielgemäß ausgerichtet. Dieses Grundtextwort hat was mit dem Ziel zu tun. Da geht es um das Ziel, eine zielgemäße Ausrichtung. Deswegen die Übersetzung vollendungsgemäß. Wenn du ein Vollendungsgemäßer bist, dann bist du jemand, der auf das Ziel guckt, der nach vorne und nach oben schaut. Weil wir sind jetzt hier, und irgendwann sind wir dort. Und dazwischen ist ein langer Weg, mehr oder weniger lang. Ich sage mal so eine Linie nach oben, schräg nach oben. Und irgendwo auf dieser Linie bist du eben jetzt. Und jetzt dürfst du nicht zurückgucken und auch nicht nach links oder rechts, sondern wir müssen nach oben gucken, hin zu dem Ziel. Das sagt dieses Wort. So viele nun auf dieses Ziel gucken, könnte man also auch hier übersetzen, so viele nun vollendungsgemäße sind, auf dieses, nämlich auf die Berufung nach oben, mögen wir sinnen. Also wir haben nichts anderes im Sinn als unsere Berufung nach oben. Wenn ihr aber auf irgendetwas anderes sinnt, auch dieses wird euch Gott enthüllen. Seltsame Formulierung. Sehr seltsam. Wir gucken uns das gleich an. Also zunächst bei dem vollendungsgemäßen, zielgemäßen, nach oben hinschauenden. Das ist also der Mann, der zielorientiert lebt. Der weiß, ich bin zwar jetzt noch ein Mensch und ich bin Deutscher, weil ich in Deutschland lebe, ich habe auch einen deutschen Pass und. Aber das ist nur vorübergehend, weil meine eigentliche Ausrichtung, mein eigentliches Ziel, besser gesagt, ist dieses Bürgerrecht in den Himmel. Das ist mir zugesichert. Das habe ich schriftlich von meinem Gott gekriegt. Jeder hat es in seiner Bibel stehen. Und wenn du einer bist, der dem Christus gehört, dann ist das dein Reisepass. Ne? Da steht drin, ich bin Himmelsbürger. So, und dann kann mit diesem Pass kannst du in jedes Land reisen. Vielleicht, ne, lassen sie dich rein, vielleicht auch nicht. Das ist jetzt im menschlichen Ermessen, aber rein theoretisch spielt das also gar keine Rolle, in welchem Land der Erde du lebst. Das himmlische Bürgerrecht ist für alle das Gleiche, die dem Christus gehören. Was hat das jetzt für einen Vorteil? Wir wollen ein paar Bibeltexte lesen und wie ihr inzwischen meiner Gewohnheit folgend wisst, blätter ich in meiner Bibel auch. Dann kannst du mitblättern nach Epheser 4, Vers 14 und dann schauen wir uns den Text an und überlegen, was der uns zu sagen hat. Also die Bibel soll uns ja helfen, die Gottesgedanken besser zu verstehen. Also müssen wir lesen, was da steht. Und wenn du ein Wort findest, was dir unverständlich ist, kannst du auch dazwischen rufen. Man kann sagen, hallo, ich will das gerne nochmal genauer wissen. Also wir sind hier nicht so steif, dass wir das nicht könnten. Es wird zwar selten gemacht, aber hin und wieder passiert es doch. Gut, also Epheser 4, Vers 14 steht in meiner Bibel, auf dass wir, also wir sind vervollständigt in dem Christus, sagt er vorher, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetragen von jedem Wind der Belehrung, in der Arglist der Menschen, in ihrer Fähigkeit, alles zu wirken zu der Methode des Irrtums hin. Also die menschliche Fähigkeit, andere zu beeinflussen mit den Methoden des Irrtums, die ist gang und gäbe. Du brauchst nur die Medien lesen, die Nachrichten anmachen, hören, was Politiker sagen, was sie dann machen. Also das sind Welten dazwischen. Die Methode des Irrtums, wenn du in die Theologie schaust, wenn du dich mit Leuten beschäftigst, die vermeintlich Gottes Wort lehren, würde das Gleiche passieren. Also immer wieder wird man Irrtum lehren, traditionsverbogenen Irrtum. Und wir versuchen, dem Wort auf den Grund zu gehen, um zu wissen, was will Gott eigentlich mir mit diesem Wort sagen. Und hier steht, dass wir, wenn wir vollendungsgemäße sind, wenn wir auf das Ziel schauen, wenn wir vervollständigt sind in dem Christus, uns dieser Irrtum a. nicht mehr passiert und b. wir nicht drauf reinfallen. Also wenn du dein Wort gut kennst, wenn du die Bibel gut kennst, wird es dir nicht passieren, dass dir jemand was erzählt, was nicht geschrieben steht. Das wirst du gleich merken. Da sagst du, hoppla, das stimmt nicht. Also wir haben das ja auch schon probiert, im Hauskreis schon oft darüber gesprochen. Der gut im Wort gegründet ist, der kann keiner Religion zum Opfer fallen. Das geht überhaupt nicht. Das geht nur bei Leuten, die sich nicht auskennen. Und ihr wisst ja, was ich früher gemacht habe. Ich habe ja die Menschen versucht, in eine Religion zu bringen. Und das mit allen Künsten, die du dir denken kannst. Und es hat hier und da geklappt. Aber es war sehr schwierig. Aber immer nur bei denen, die keine Ahnung haben. Also wenn du einen getroffen hast, passiert ganz selten. Wenn du einen triffst, der die Bibel gut kennt, gibt ganz wenig davon. Aber wenn du da wirklich einen von triffst, hast du keine Chance. Ne? Dann musst du noch einen mitnehmen, der besser ist als du selber. Und das klappt dann auch nicht und dann gehst du nie wieder dahin. Aber zum Glück gibt es wenig solche Leute. Zum Glück für den, der versuchen will, so als Rattenfinger Geistlicher da durch die Gegend zu ziehen. Also meine Erfahrung ist, die Mehrheit der gläubigen Christen hat keine Ahnung von der Bibel. Es tut mir leid, wenn ich das so sage. Ich bin 30 Jahre von Haus zu Haus gegangen und habe mit den Leuten über die Bibel geredet. Natürlich anders als heute, aber ich habe gemerkt, die haben keine Ahnung. Die hätten mir alles abgenommen. Die waren mir meistens mal froh, dass ich wieder gegangen bin. Keine Frage. Aber ausgekannt hat sich ganz, ganz wenig. Ich bin oft auch zuerst, wenn ich auf so einem Dorf gewesen bin, ins Pfarrhaus gegangen, habe dem Pfarrer gesagt, ich gehe jetzt hier von Haus zu Haus, damit sie das wissen. Da haben manche sich fürchterlich aufgeregt. Und einer in Grevenhain hat mal zu mir gesagt, ja, mach das ruhig, weck mal die Leute auf. Das gibt es also auch. Und selbst mit den Geistlichen kann man sich nicht über die Bibel unterhalten. Das geht nicht. Ganz wenig habe ich damit Erfahrung. Ne? Also die große Masse hat keine Ahnung von der Bibel. Und jetzt stehen wir hier, du und ich, und behaupten, wir sind im Wort gegründet, wir schauen auf das Ziel, wir sind Vollendungsgemäße und das Ergebnis ist, Epheser 4, Vers 14, uns kann so schnell niemand etwas vormachen, wenn es um das Wort Gottes geht. Und das ist gut so. Also du musst mündig werden. Zwar mündig, indem du selber denkst. Wir haben ja früher nicht selber gedacht, sondern da wurde vorgedacht. In jeder Religion ist das so. Es sind ja etliche von euch hier, die auch aus Religionen kommen oder aus religionsgesetzlichen Vereinigungen, um das höflich auszudrücken. Und ihr wurdet vorgedacht und dann habt ihr nur nachgeredet. Und in meiner Familie dann, als der Umschwung kam, da habe ich gesagt, jetzt müsst ihr selber denken. Glaubt mir kein Wort, guck selber nach. Und das ist sehr erfolgreich, hat natürlich auch Nebeneffekte, sodass man insgesamt im Leben auch selbstständiger wird und manchmal die Frau dann auch eine Bemerkung macht, wo ich denke, hoppla, das wäre früher nicht passiert. Aber das hast du halt davon, ne? Jetzt denken wir selbst. Gut, wir wollen zurück zum Wort finden. Es ist noch etwas wichtig, in 1. Korinther 2, den Versen 6 und 7, lernen wir dazu noch etwas, was der Vorteil eines Vollendungsgemäßen ist. Was habe ich gesagt? 1. Korinther 2, Verse 6 und 7. So, da sagt Paulus zu den Korinthern, wir sprechen aber Weisheit unter den Vollendungsgemäßen, also denen, die aufs Ziel schauen. Aber nicht Weisheit dieses Äons, aber auch nicht die der Anfänglichen, das sind hochrangige Engel dieses Äons oder auch hochrangige Menschen können es sein. Nämlich diese werden unwirksam gemacht, sondern wir sprechen Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit vorersehen hat. Also der Vorteil des Vollendungsgemäßen, dessen, der aufs Ziel schaut, der zielgemäß denkt, ist der, dass er nicht der Weisheit dieses Kosmos verfällt oder dieses Äons oder dieser Welt, sondern von der Weisheit Gottes gelenkt ist. Also ein doppelter Vorteil. Ich habe Gott am Steuer und mir kann niemand was erzählen, was nicht geschrieben steht, weil das kann ich unterscheiden oder kann entscheiden, stimmt das oder stimmt das nicht. Vollendungsgemäße, die aufs Ziel schauen, denen passiert noch etwas. Römer Kapitel 12, Vers 2. Will ich dazu lesen. Dieser Vers ist hinreichend bekannt unter Bibelkennern. Römer Kapitel 12, Vers 2. Da heißt es, daher spreche ich euch zu, Brüder, durch die Mitgefühle Gottes. Ich bin im falschen Vers, ne? Ja, genau. Ja, danke. Vers 2. Und seid nicht gleichförmig diesem Äon, sondern werdet umgestaltet in der Erneuerung eures Denksinnes, dass ihr prüft, Achtung, was der Wille Gottes ist, der gute und wohlgefällige und vollendungsgemäße, steht wieder dieses Wort, vollendungsgemäß, vollkommen, vollendungsgemäße. Was ist denn der vollendungsgemäße Wille Gottes? Er hat einen guten, einen wohlgefälligen und einen vollendungsgemäßen. Ist eine Predigt extra wert. Also der vollendungsgemäße Wille Gottes würde heißen, da wird was vollendet. Da wird was zum Ziel gebracht. Was bringt er denn zum Ziel? Was wird denn vollendet? Bibelkenner wissen, Gott will das gesamte All ins Leben zeugen. Gott will das gesamte All zum Leben bringen, nämlich zum Gottesleben. Das ist sein Ziel. Das vollendungsgemäße Ziel Gottes ist also, alles wiederherzustellen, alles in Ordnung zu bringen. alles zu retten, könnte man auch sagen. Da muss man vorsichtig sein. Es gibt ja Leute, die glauben, Gott ist ein Schwächling, der sitzt jammernd in der Ecke, verzweifelt über die Schöpfung, die ihm aus dem Ruder gelaufen ist. Hätte ich das bloß nicht gemacht, denken die Leute. Und wir wissen, dass es Unsinn ist, weil es steht ja was ganz anderes geschrieben. Also er ist vollendungsgemäß aufs Ziel aus, der Wille Gottes, er bringt alles zum Ziel. Und die Glaubenden, die jetzt solche sind, wie Paulus hier in Philipper 3, Vers 15 sagt, so viele nun vollendungsgemäß sind, also so viele nun zielmäßig denken und auf das Ziel schauen, die verstehen auch den zielgemäßen Willen Gottes, logischerweise. Es gibt noch einen Vorteil, ich lese mal aus Matthäus was vor, kommt ja nicht so oft vor, aber ist auch wichtig, Reinhold, ne? Altes und Neues Testament und auch die Evangelien sind für uns wichtig, genau. Aber in Matthäus 5, in seiner berühmten Bergpredigt, sagt ja Jesus was uns zumindest zum Nachdenken bringen darf, wenn wir Menschen sind, die vollendungsgemäß denken und aufs Ziel ausgerichtet sind. Also ich lese aus der Schlachterbibel, nicht weil ich die so besonders mag, das ist die kleinste, die ich daheim habe. Meine Tasche ist so voll, da habe ich gedacht, die muss es heute Morgen machen. Und jetzt lesen wir aus der Schlachter, Matthäus Kapitel 5, 43 bis 48. So, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Warum? Vers 45, Achtung. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr, steht hier vollkommen sein, vollendungsgemäße sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollendungsgemäß ist. Jetzt könnt ihr sagen, ja Gott ist doch vollkommen. Ja klar, aber hier geht es ja nicht um die göttliche Wesensart, hier geht es um die geistliche Ausrichtung, nämlich das Ziel im Auge zu haben. Also wenn wir solche sind, die Söhne sind und das Ziel im Auge haben, können wir das Üble auch im Guten besiegen. Ist das nichts? Das, wir lernen beim Paulus mehrfach und beim Petrus auch, dass das Böse oder Üble nur im Guten besiegt werden kann. Genau das, was Jesus ja sagt. Ich sage ja manchmal scherzhaft, Jesus hat gesagt, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, sagen viele, ja, dann halt ihm die linke hin, dann hau ihm auch auf die linke. Ne? Sage ich manchmal so scherzhaft, damit die Leute neu nachdenken. Weil wenn du was Außergewöhnliches hörst, hoppla, dann denkst du neu nach. Und wenn es hier darum geht, das Üble im Guten zu besiegen, ihr kennt ja das, was wir im Haus immer machen, wenn der oben die Treppe nicht putzt, dann hängen wir den Zettel an die Tür mit einem Stück Schokolade und da steht drauf, danke fürs Treppeputzen. Und du kannst sicher sein, er putzt die Treppe. Aber nur, wenn da Schokolade dran hängt. Wenn du nur einen Zettel hinhängst, putzt er die Treppe nicht. Ne? Also das ist unsere Erfahrung jetzt. Also jetzt gibt es immer eine Schokolade und einen Zettel und dann putzt er die Treppe. Ich glaube, die Woche hat er ganz freiwillig geputzt. Ne? War das so? Ja. Also du merkst, ne? Das geht jetzt schon, wie lange wohnt er da? 1, 2 Jahre oder was, keine Ahnung. Und jetzt fängt das an, dass er umdenkt. Verstehst du, hat er sogar um einmal freiwillig den Treppe geputzt. Das ist ein Erfolg, ne? Aber nur, weil wir das Üble im Guten besiegen. Ich nehme das wörtlich. Und das kannst du testen. Also wenn der einer was Böses tut, dann mach, tu ihm was Gutes. Und es wird sich ganz schnell ändern. Ja, das ist praktisch angewandte Bibel, sage ich immer. Und wenn wir vollendungsgemäß denken, aufs Ziel schauen, dann fällt uns das auch nicht schwer. Dann haben wir die Möglichkeit, das einfach zu machen und dann hinterher uns zu freuen, es funktioniert. Gottes Wort hat recht. So, wir sind ja bei Philipper Kapitel 3, Vers 15, nicht, dass wir das aus dem Auge verlieren. Und jetzt haben wir gelernt, was für ein Vollendungsgemäßer einer, der aufs Ziel guckt, für Vorteile hat. Und jetzt steht hier noch, wenn du was anderes sinnst, dann hilft dir Gott auch. Ne? Ja, ist ja prima. Und wie funktioniert denn das? Man kann das natürlich zweierlei auslegen. Ich bin gerne für die positive Seite, für das, was uns weiterbringt. Und wenn wir uns so umschauen unter den Glaubenden, dann gibt es ja viele, die eben nicht vollendungsgemäß auf das Ziel schauend glauben können. Die glauben eben nicht, dass Gott mal das ganze All ins Leben zeugt. Die können nicht glauben, dass alle Menschen in der Gottesherrlichkeit enden werden, nach Erziehungszeiten, nach Gericht, zur Rechtsprechung, ist alles mit da drin. Es wird ja keiner gerettet, der ungläubig ist, ist ja Unsinn. Ne? Aber ich sage ja gerne, hast du was dagegen, dass Gott einen Weg gefunden hat, alle zum Glauben zu führen? Wer sagt einer, ja, ich habe was dagegen. Ne? Also hier passiert das sowieso nicht. Aber auch selbst woanders, wo es Leute gibt, die das nicht glauben, wagt sich niemand, da einen Finger zu heben. Ich habe das schon getestet. Also, hat niemand was dagegen, dass Gott einen Weg gefunden hat, alle zum Glauben zu führen. Ja, dann kann er da auch alle retten. Ne? Doch ganz logisch eigentlich. Gut, und das ist das zielgemäß. Aber es gibt ja genug Glaubende, die eben nicht zielorientiert glauben können, die nicht vollendungsgemäß denken können und dieses Ziel nicht sehen. Und da sagt hier der Philipper-Vers uns, und auf die münze ich das in erster Linie, auch denen wird Gott es enthüllen. Warum? Und ich möchte drei Begründungen liefern aus der Schrift. In Römer 12, Vers 3 ist der erste Vers, der uns sagt, warum das so ist. Römer 12, Vers 3. Da steht, denn ich sage, durch die mir gegebene Gnade, jedem, der unter euch ist, nicht über das hinaus zu sinnen, vorbei an dem, was zu sinnen nötig ist, sondern, Achtung, darauf zu sinnen, dass er vernünftig sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zuteilte. Ja, heißt es doch, das Maß des Glaubens wird zugeteilt. Wenn also ein Glaubender nicht zielvollendet glauben kann, den Blick für dieses große Gottesziel nicht hat, dann hat er eben ein anderes Maß des Glaubens. Jetzt haben wir kein Recht, auf so einen herabzuschauen und zu sagen, der ist minderwertig, weil er dieses Vollendungsziel nicht sehen kann. Sondern wir wissen, sein Maß des Glaubens gestattet ihm im Moment nicht, diesen Blick zu haben. Das ist Gottes Wille. Das muss ich akzeptieren. Es gibt noch einen zweiten Grund, von dem lesen wir in Titus, Kapitel 2, Vers 11 und 12. Titus 2, Verse 11 und 12. Und hier wirst du merken, in Titus 2, Vers 11 und 12, dass das ein Entwicklungsprozess ist, dass das nach und nach geschieht. Denn auferschienen ist die Gnade des Gottes, Rettung bringend allen Menschen. Wunderbar, ja klar. Aber alle wollen das nicht, sagen dann die anderen. Und jetzt steht im Vers 12, sie erzieht uns, auf dass wir vernünftig und gerecht und Gott wohlehrend leben in diesem jetzigen Äon und die kosmischen Begierden ablehnen. Ich habe es jetzt etwas anders, etwas verkürzt gelesen. Also die Gnade Gottes ist erschienen, will alle retten und sie erzieht. Das heißt, erziehen, da wird jemand nach und nach auf dieses Ziel hin ausgerichtet. Erziehung ist ja uns allen bekannt, A, aus unserer Kindheit, B, für unsere Kinder und unsere Enkel, je nachdem, in welchem Stand du bist. Das ist nicht immer einfach, aber es ist notwendig und ein Gottesmittel, um zurechtzubringen. Die Gnade erzieht dich, damit du das Ziel erkennen kannst, so könnte man das auch sagen. Also wenn einzelne Personen, davon gibt es recht viele, dieses Ziel noch nicht sehen können, wissen wir, sie haben ein anderes Maß des Glaubens und sie werden erzogen, wir natürlich auch, um auf dieses Ziel hin irgendwann glauben zu können. Das ist das Ziel Gottes. Und in Hebräer 12, Versen 5 bis 11 wollen wir uns auch noch anschauen. Es sind zwar recht bekannte Verse, aber wir müssen das immer wieder wiederholen. Hebräer Kapitel 12, Vers 5 bis 11. Je öfter du das gehört hast, umso eher wird das auch verinnerlicht. Man kann es sich auch besser merken. Hebräer 12, 5 bis 11. Also hier heißt es, und habt ihr die Ermahnung gänzlich vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Jetzt zitiert er aus Sprüche 3. Mein Sohn, achte die Züchtigung des Herrn nicht gering. Ermatte auch nicht, wenn du von ihm überführt wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er geißelt aber jeden Sohn, den er annimmt. Zur Züchtigung erduldet ihr. Gott behandelt euch als Söhne. Denn wäre der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren Mitteilhaber alle geworden sind, seid ihr demnach Bastarde und nicht Söhne. Ferner hatten wir die Pferde unseres Fleisches als Züchtiger und scheuten sie. Sollten wir aber nicht viel mehr dem Vater der Geister untergeordnet werden und leben? Denn die Väter züchtigten uns zwar für wenige Tage gemäß ihrer Meinung, er aber oder der zur Förderung, nämlich Gott, damit wir seine Heiligkeit mit aufnehmen. Jede Züchtigung aber scheint für die Gegenwart zwar nicht Freude zu sein, sondern Betrübnis. Hernach aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Ja, das ist der Erziehungsweg, der hier geschildert wird. Also haben wir drei Gründe für die Tatsache, dass nicht jeder Glaubende einer ist, der zielgemäß glauben kann, kein Vollendungsgemäßer ist, weil er ein anderes Maß des Glaubens hat, weil er noch dazu erzogen wird, und zwar durch die Gnade und zum anderen durch Gott auch gezüchtigt, das heißt mit schwierigen Erziehungswegen ausgestattet, um das zu lernen, um das mal so auszudrücken. Gott gibt sich also alle Mühe, menschlich gesprochen, den Glaubenden, der noch nicht alles glauben kann, auch zu einem zu machen, der auf dieses Ziel schauen kann. Das ist so groß ist unser Gott. Also wir sind, zurück zu Philipper 3, Vollendungsgemäße, schauen auf das Ziel, und der nicht dahin gucken kann, dem wird geholfen, dass er das irgendwann in seinem Leben schaffen tut. Spätestens, wenn er da am Ziel ist, wird er merken, hoppla, da war noch mehr. Und ich weiß nicht, wie Gott das am Ende macht, wir werden es sehen. Auf jeden Fall ist in seinem Wort dokumentiert, dass er diesen zielgemäßen Weg mit jedem geht. So, und jetzt heißt es im Vers 16, wir sind dazu vorgekommen. Das heißt, es gibt welche, die vor anderen an diesem Stand sind. Und alle, die glauben dürfen, dass Gott das so macht, sind also den anderen zuvorgekommen. Und in Galater 6, Vers 16 wird da ein ähnlicher Gedanke geäußert. Galater 6, Vers 16, weil wir haben in manchen Handschriftenfamilien, vor allem in der byzantinischen, also in den östlichen Handschriften, hier auch im Philipperbrief noch ein zusätzliches Wort. Das gibt es aber noch öfter, zum Beispiel in Galater 6, Vers 16 steht das. Ich habe es gleich. Ne? Du merkst, ne? Das hat einen Vorteil, wenn der Prediger auch blättern muss, dann dauert das länger. 6, Vers 16. So viele und so viele in diesem Prinzip wandeln werden, Friede und Erbarmen auf sie zu und auf das Israel Gottes. Was für ein Prinzip. Das Prinzip des Christusdenkens, das Prinzip des Vollendungsgemäßen, das Prinzip, dass in Christus alles wiederhergestellt wird, weil er ja für alles bezahlt hat. Wer an diesem Prinzip wandelt, von dem wird ja auch hier gesprochen, im Philipper 3, wir sind zuvor gekommen und in demselben Prinzip gilt es nun zu wandeln, steht hier in den östlichen Handschriften. Also in dem Prinzip, nach dem Ziel zu schauen, das, was Gott für uns bereitet hat, hineinzunehmen in unser jetziges Leben, zu wissen, er führt alles zum Ziel. Darum geht es. Das ist das Prinzip zu wandeln. Und in Philipper 3, Vers 17, im nächsten Vers, könntest du jetzt meinen, ja, der Paulus ist ja sehr, sehr anspruchsvoll. Jetzt sagt er da uns hier, werdet meine Mitnachahmer, Zusammennachahmer, müsste man eigentlich sagen. Im Grunde steht da noch das Zusammen dabei. Werden meine Nachahmer, also zusammen mit Nachahmer, meint er mit dem Christus. Er ahmt den Christus nach und jetzt sollen wir den Paulus nachahmen. Und achtet auf die, die so wandeln, wie ihr uns als Vorbild steht in einer Bibel habt. Bei Vorbild steht Typos, also der Typ, Ja, Typos im Griechischen ist etwas Prägendes, das prägende Element. Schaut also auf die, die so glauben können, wie wir es gerade eben beschrieben haben, nämlich vollendungsgemäß. Die, die aufs Ziel blicken und wissen, ja, Gott bringt alles zum Ziel. Und wer so glauben kann, auf die sollen wir achten, sagt Paulus hier. Mit oder nachahmen heißt ja, dass wir nach der Schrift drei verschiedene Gruppen haben, der Nachahmung. Ich will die jetzt nicht lesen, ich erwähne sie nur. Da wird einmal von Gott gesagt, wir sollen Gott nachahmen und auch Christus. Das kannst du im 1. Thessalonicher lesen, 1, Vers 6. Und dann wird uns gesagt, das haben wir eben hier gehört und auch an anderen Stellen, dass die Apostel von sich sagen, ahmt uns nach. Also sie hatten eine Vorbildfunktion, auf die wir schauen sollen. Denn die haben sich nicht beirren lassen. Die haben geglaubt, vollendungsgemäß, zum Ziel hin. Und egal was passiert ist, sie haben an diesem Glauben festgehalten. Erinnere dich, als sie verboten kriegten, Jesus zu verkünden, da steht in der Apostelgeschichte, sie gingen voll Freude weg. Ne? Sie sind jetzt misshandelt worden und sie hatten große Freude und haben gerade wieder Jesus verkündet. Verstehst du? Also einer, der zielgemäß denkt und wandelt, lässt sich von irdischen menschlichen Bestrebungen überhaupt nicht einschüchtern, sondern er geht seinen Weg. Und auf solche sollen wir schauen, sagt uns hier das Wort. Und die dritte Möglichkeit, die wird uns auch genannt, in 1. Thessalonicher 2, Vers 14, da sagt Paulus auch zu den Thessalonicher, guckt auf solche, wie ihr seid, also die so wandeln wie ihr, die so treu sind. Also wir dürfen auf jeden gucken, der treu den Weg des Wortes geht und sich nicht davon abbringen lässt. Und das ist dieses Mitnachahmen. Also Christus macht es vor, die Apostel haben das nachgemacht und die Glaubenden, die vollendungsgemäße sind, machen das auch nach, sodass Paulus und die anderen eben zu Typen geworden sind. Das Wort Typ hat bei uns so Beigeschmack, das mag man nicht so. Typos klingt vielleicht, wenn es griechisch ausgedrückt wird, besser. Oder der Typ, wer noch die alten Schreibmaschinen kennt, wo man so draufhauen musste und da die Typen flogen da oben dann aufs Papier. Also das ist der prägende Typ. Wenn ich auf E schlage, ist auf dem Papier dann ein E, weil diese Prägung eben auf diesem Hebel da ist, der aufs Papier springt. Und das ist das Merkmal eines Typs, also ein prägender Typ. Das ist jemand, der Christus nachfolgt und damit anderen als Beispiel dient und sie ermuntert, auch diesen Glauben sozusagen mit Freude aufzunehmen. Das darf aber nicht, wir lesen mal in 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 12 und 13, dazu führen, dass wir durch die Nachahmung, 1. Korinther 1, 12 und 13, dass wir durch die Nachahmung, die uns hier empfohlen wird, jetzt wieder abhängig werden von Menschen oder dass wir uns an Menschen dranhängen. Das ist damit nicht gemeint, denn die Bibel sagt uns ganz deutlich hier in 1. Korinther 1, 12 und 13, ich sage aber dies, da ein jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Käfers, ich aber des Christus, dann ist der Christus zerteilt worden. Ist etwa Paulus für euch an den Fall gebracht worden? Also merkst du, nachahmen, ja, christusgemäß, aber nicht an Menschen hängen. Es wird ja heute viel, vor allem auch durch die Taufe, die wird ja auch noch erwähnt, ich habe nur vorher aufgehört mit Lesen, da werden ja Menschen an Gemeinden gebunden, an Gruppen und Organisationen. Das lehnen wir ab. Wir haben nichts gegen die Taufe. Wenn einer getauft werden will, machen wir das mit Freude. Aber nicht, damit er zur Wortgemeinschaft Büdingen gehört. Völliger Unsinn. Nicht, damit er zu dem und dem Hauskreis gehört oder weil er jetzt einer ist, der dem Bruder X und Y nachrennt. Wir brauchen keine Fangemeinde, sondern wir haben das lebende Wort. Wir stehen auf dem Wortgrund und versuchen mit Gottes Hilfe so gut wie möglich zielorientiert zu glauben, zu denken und anderen zu helfen, das auch zu können. Und dazu bedienen wir uns auch der biblischen Mittel, wenn sie gewünscht sind, aber nicht mit dem Ziel, sie an uns zu binden. Ihr kennt ja meinen Spruch, der klingt vielleicht etwas brutal. Wir laufen keinem hinterher, wir halten auch keinen fest. Meint es positiv, weil du musst deinen Weg selber finden mit deinem Gott. Wenn dir gefällt, wie das Wort verkündet wird, da wo du eben sitzt, dann kannst du gerne wiederkommen. Wenn dir das nicht gefällt, dann geh mit dem Segen Gottes woanders hin, wo es dir besser gefällt. Verstehst du? Diese Freiheit muss gestattet sein. Ich lehne es ab, Menschen an mich oder an einen Bruder zu binden. Egal wer es ist, du musst mündig werden, selber entscheiden, auf der Wortgrundlage, wo du hingehen willst. Gut, also der Philipperbrief hat uns ja vieles zu sagen. Und ihr merkt, mit so ein paar Versen kann man eine ganze Menge anfangen. Und jetzt haben wir gelernt, dass wir die alle, die zielgemäß glauben, nachahmen dürfen. An die dürfen wir uns hängen, geistlicherweise, aber nicht in Abhängigkeit geraten. Jetzt warnt Paulus im Vers 18 und sagt, viele wandeln, von denen ich euch viele Male sagte, nun aber auch weinend sage, dass sie die Feinde des Pfahles des Christus sind. Das ist ein hartes Wort. Ich will mich auch nicht gar so lange dabei aufhalten. Wichtig ist, dass wir bei Paulus auch finden, dass er zum Beispiel die Thessalonicher, von denen er gesagt hat, vorhin haben wir es gehört, ihr seid Vorbilder geworden und euer Glaube soll nachgeahmt werden. Den hat er auch gesagt, bei euch gibt es ein paar faule Säcke, die wollen nicht arbeiten. Ja, also das ist nicht in Ordnung, die wandeln unordentlich, um das volkstümlich auszudrücken. Oder als er sich von den Ältesten verabschiedet hat, von Ephesus, die da gekommen sind, als er mit dem Schiff weitergefahren ist, Apostelgeschichte 20. Da sagt er doch zu denen, ich habe euch unter Tränen in den Sinn geredet. Ermahnt, steht dann wahrscheinlich in deiner Bibel. Das musst du dir mal überlegen. Paulus hatte es nötig, den Ältesten der Versammlung von Ephesus unter Tränen in den Sinn zu reden. Das hätte er anders klingen können. Er hätte ja sagen können, ich habe euch mit Freude zugehört. Ne? Das hat er nicht geschrieben. Unter Tränen in den Sinn geredet. Also da war was in Ordnung zu bringen. Merken wir, es gibt also auch innerhalb der Glaubenden immer wieder Einzelne, die sich als Feinde des Pfahles Christi, des Fluchholzes auf Golgatha erweisen, weil sie nicht wortgemäß wandeln. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber ich gebe euch noch eine Hilfe. Galater Kapitel 5 wollen wir zwei Verse lesen. Galater 5, Vers 11 erst und dann 6, Vers 12. Ich lese sie mal so nacheinander und dann können wir ein wenig drüber nachdenken. Wie wir das hier unterkriegen. Ein Feind des Pfahles Christi, des Fluchholzes auf Golgatha. Also Galater 5, Vers 11. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung verkünde, was werde ich noch verfolgt? Demnach ist das Ärgernis des Pfahles ja unwirksam gemacht worden. 6, Vers 12. So viele im Fleisch wohl angesehen sein wollen, diese nötigen euch beschnitten zu werden, allein auf dass sie nicht infolge des Pfahles Christi verfolgt werden. Was ist da passiert? Also bei den Galatern gab es ein paar Glaubende, die noch am Gesetz festhielten und jetzt versuchten die anderen, die nicht beschnitten waren, denen zu sagen, wenn du dich nicht beschneiden lässt, wirst du nicht gerettet. Wenn du dich nicht taufen lässt, wirst du nicht gerettet. Das klingt wie, das habe ich auch schon gehört. Ich will jetzt nicht über die Taufe reden, die hat ihre Berechtigung. Aber eben in anderer Form. Hat nichts mit Rettung zu tun. Also hier, die Beschneidung soll retten, war hier der Gedanke bei den Galatern. Und jetzt sagt Paulus, ja, wenn ich jetzt Beschneidung predigen würde, was ihr mir unterstellt, warum wäre ich dann noch verfolgt? Ich werde nur verfolgt, weil ich sage, euer Gesetz nutzt euch nichts. Also das Gegenteil hat er gepredigt. Deswegen wurde er verfolgt. Und dann sagt er noch im Kapitel 6, auch im Gesamtzusammenhang kannst du das heraushören, dass also hier etliche waren, die gesagt haben, also wir lassen uns lieber beschneiden, dann haben wir Ruhe vor den Juden. Wir wollen keinen Ärger mit denen. Also lassen wir uns lieber beschneiden. Also sie werden zu Feinden des Pfahles, weil sie nicht unter Bedrängnis geraten wollen. Also sie machen etwas, den Menschen zuliebe, irgendeine gesetzliche Handlung, nur damit ich meine Ruhe habe. Und das ist falsch, sagt Paulus. So können wir nicht verhandeln, sondern kompromisslos wird geglaubt. Wer nicht kompromisslos glaubt, hat ein Problem. Der wird nämlich A, aus der Gnade fallen und sich als Feind des Paulus erweisen. Das ist hier die Lehre des Galaterbriefes. Also lasst euch nicht von irgendwelchen Religionsgesetzen wieder versklaven. Das haben wir nicht nötig. Ich sage das ganz einfach, weil wir haben das Wort, das lebende Wort. Wir halten uns an das Wort und sonst gar nichts. Gut, und wozu das führen kann, das schildert der Paulus jetzt. Wir sind ja bei Philipper Kapitel 3, im nächsten Vers, im Vers 19. Er sagt dann, was mit denen passiert. Da heißt es, deren Vollendigung, also deren Ziel, ist Verderben. Denn deren Gott der Bauch ist und denen die Herrlichkeit ihre Schande ist und die auf Irdisches sind. Mann, Paulus, sowas Negatives, mitten in diesem Kapitel 3. Ne? Er redet hier von dem Vollendungsziel, von der herrlichen Bürgerschaft im Himmel, zu der kommen wir ja gleich. Und jetzt vorher diese negativen Bemerkungen, Feinde des Pfahles, Verderben ist ihr Ziel, Gott ist ihr Bauch, ihre Herrlichkeit ist ihre Schande. Und sie sinnen auf Irdisches. Ja, du siehst also, auch bei den Philippern war nicht alles in Ordnung. War eine liebe Versammlung, sie waren arm, haben Paulus unterstützt. Die einzigen übrigens, hat er gesagt, die mir was gegeben haben, auch wenn sie selber nichts hatten. Und denen muss er jetzt auch noch sagen, auch bei euch gibt es ein paar, die sind nicht so ganz sauber. Also wir brauchen uns nicht wundern, wenn das heute auch so ist. Wenn es auch heute sowas gibt in den Gemeinden, völlig klar. Wir sind ja nicht besser als die Philipper und die Galater und die Korinther. Also, und trotzdem sagt er, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Ja, also das finde ich so herrlich. Und jetzt lasst euch doch mal erziehen von Gott, könnte man noch hinzufügen. Also der Bauch ist ja Gott, gibt es das heute auch? Ja klar, wir lesen mal 1. Korinther 15, Vers 50. 1. Korinther 15, Vers 50, Hochdeutsch. 1. Korinther 15, Vers 50, da steht in meiner Bibel, dies aber erkläre ich, Brüder, dass Fleisch und Blut die Regentschaft Gottes nicht ererben vermögen, aber auch nicht die Verderblichkeit, die Unverderblichkeit ererbt. Der erste Teil ist sehr wichtig, Fleisch und Blut werden die Regentschaft Gottes, bei der Königreich, weiß ich nicht, nicht ererben. Regentschaft Gottes ist das, wo Gott regiert. Immer wo Gott regiert, ist seine Regentschaft. Weil die das Wort noch nicht so gehört haben, wir wissen ja, dass die Bibelschreiber waren Hebräer, die denken Hebräisch und haben auch Hebräisch gesprochen. Und auch wenn sie Griechisch geschrieben haben, war hebräisches Denken dabei. Der Fachmann nennt das Hebraismus. Und er hat jetzt hier, ein Regent regiert eben. Ne? Bei uns tut ein König regieren. Bei den Hebräern müsste dann der König königen. Ne? Das passt nicht in unsere Sprache. Also wenn einer regiert, ist es ein Regent. Das ist wie, wir tun mit dem Besen kehren. Der Hebräer tut mit dem Kehrer kehren. Und mit dem Besen tut er Besen nennen oder was. Ne? Aber das klingt nicht. Also Er benutzt immer das Hauptwort, hat dieselbe Wurzel wie das Verb. Und deswegen muss ein Regent regieren. Also überall, wo Gott regiert, ist seine Regentschaft. Überall, wo er das Sagen hat, ist seine Regentschaft. Jetzt kannst du überlegen, wo hat er überall das Sagen? Wo regiert er überall? Ja, also Regentschaft Gottes ist eigentlich allumfassend. Nur dieser böse Äon ist verpachtet worden an den Teufel. Der dürfte hier regieren, mit Genehmigung Gottes, muss auch Pacht bezahlen dafür. Also ihm ist das geliehen worden. Er kann nicht machen, was er will. Also die gesamte Regentschaft gehört immer noch Gott. So, und jetzt haben wir hier gelernt, dass Blut, Fleisch und Blut diese Regentschaft nicht vererben. Und es ging um den Bauch. Was ist denn der Bauch? Also mein Bauch ist Fleisch und Blut. Ist vielleicht nicht so groß wie bei manch anderem, aber immer noch groß genug. Und jetzt gibt es auch Bäuche, die sind noch viel, viel größer. Weil es gibt extreme Ausmaße davon, die sind alle Fleisch und Blut. Und wenn jetzt jemand diesen Bauch sozusagen wie einen Götze verehrt und ihn schön groß lässt und darauf achtet, dass er ja nicht kleiner wird, dann würde das jemand sein, der hier runterfällt. Sein Gott ist der Bauch. Ich kann das auch vergeistigen und kann sagen, geistlicherweise, Bauch wäre eine Lebensweise, also eine fleischliche, menschliche Lebensweise, die man mit Selbstsucht bezeichnen könnte. Alles zusammen aber macht deutlich, wenn ich auf diese Dinge Wert lege, mir die wichtiger sind als der zielgemäße Glaube und das zielgemäße Denken, dann bin ich einer, von dem hier in Vers 19 die Rede ist. Ich brauche gar nicht dran zu denken, du kannst ja deine Gedanken selber machen. Denn jetzt kommt das Wichtige zum Ende hin, Vers 20, Philipper 3, denn, Schlussfolgerung, denn, alles was bisher gelaufen ist, in diesen Worten ist ja wichtig und denkt daran, denn uns interessiert nicht unser Bauch, denn unser Bürgerrecht fängt unten an in den Himmeln. Hast du wahrscheinlich noch nie gehört, macht aber nichts, ich erkläre es gleich, aus welchem wir auch den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus. Erstens müssen wir die Ordnung der Himmel verstehen. Zweitens, warum fängt das unten an? Da steht im Grundtext unten anfangen. Wer es nicht glaubt, guck selber nach, wenn du eine griechische Bibel hast oder ein Wörterbuch dazu. Du musst gar kein Griechisch können. Es reicht schon, wenn du die Buchstaben erkennst. Also, unser Bürgerrecht fängt unten an in den Himmel. Wie viele Himmel gibt es denn? Wenn wir herausgehen, haben wir schon das Gefühl des Lufthimmels. Das wäre der erste, von dem die Bibel redet. Im Epheserbrief finden wir das. Dann gibt es die Himmel. In 2. Korinther 5, in den ersten Versen, werden sie beschrieben. Ich gehe gleich noch etwas näher darauf ein, wenn ich auf die Uhr geguckt habe. Ja. Und die Himmel, das wären vielleicht zwei. Ne? Bei Hebräisch ist der Himmel eine duale Mehrzahl, also es sind immer zwei. Kämen zwei Himmel. Dann gibt es noch den Himmel, Einzahl. Und das wäre dann wahrscheinlich der dritte Himmel. Paulus war ja mal im dritten Himmel oder bis an den dritten Himmel. Also haben wir Lufthimmel, zwei Himmel, ein Himmel. Wären schon vier. Ne? Und wir haben ja mal hier über die aufhimmlischen Bereiche gesprochen. Da war in der Freizeit in Holzhausen. Wir haben das erklärt, was das alles ist. Die aufhimmlischen Bereiche, also alle Bereiche, die Himmel heißen. Da bewegt sich was. Da drin ist die Entrückung, da drin sind die bösen Geister, da drin ist der Thron Gottes, da drin arbeiten die Guten und die bösen Engel, alles innerhalb dieser Himmel. So, und jetzt heißt es hier, es gibt ja noch Epheser 4, Vers 10, das muss ich noch hinzufügen, wo wir gesagt kriegen, Jesus ist durch alle Himmel hindurch gegangen. Also, da ist noch ein Bereich, wo kein Himmel ist oben drüber. Sonst hätte er nicht durch alle Himmel hindurch gehen können. Und da haben wir die Erklärung, Himmel sind Schöpfung und oben drüber ist das Unerschaffene, das Göttliche, das Endlose. Und Himmel sind erschaffen, deswegen werden auch Himmel vergehen. Irgendwann gibt es keinen Himmel mehr. Wenn du also Gott an den Himmel bindest, hast du ein Problem, weil irgendwann hat er den Himmel nicht mehr. Was machst du dann? Also durch alle Himmel hindurch ist er gegangen. Jetzt steht hier, unser Bürgerrecht fängt unten an in den Himmeln. Was ist denn der erste Himmel gewesen? Der Lufthimmel. Dann kommen die zwei Himmel, der dritte Himmel. Also unser Bürgerrecht fängt unten an. Wir reden hier die ganze Zeit heute Morgen über Vollendungsgemäße. Die von hier nach da gucken. Also diese schräge Linie wegen mir in die Vollendung. Und jetzt sind wir irgendwo, sind wir auf diesem Weg. Das fängt hier unten an. Ist es nicht so, dass du zum Glauben kommst, dass du erkennst, dass du ein Sünder bist, dass du dich bekehren lässt, nicht mehr gebesen, sondern mit Überzeugung und dass du dann wiedergeboren bist aus Wasser und Geist von oben her. Ja, da fängt das doch an. Da fängt das an. Und wo bist du denn, wenn das anfängt? Da bist du noch hier, du läufst über diese Erde, du bist mit dem Kopf im Lufthimmel, in diesem ersten Himmel. Und hier fängt unser Bürgerrecht an und es endet am Ziel, nämlich in dem Himmel. Das ist aber noch nicht das Ende, das wäre die nächste Predigt, weil wenn der Himmel weg ist, bist du ja immer noch da, dann heißt das nur anders. Das will ich aber jetzt nicht erklären, sonst kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Das ist nicht Sinn der Predigt. Also wir wollen erkennen, dass unser Bürgerrecht eben hier anfängt und im Ziel wegen mir im dritten Himmel endet. Soweit können wir gehen heute. So, und das wird hier geschildert. Es gibt also, wenn ich diese Ordnung der Himmel verstehe, dann weiß ich also, dass mein Bürgerrecht, mein Wandeln als Bürger in der Regentschaft Gottes hier anfängt, dort endet und damit wachstümlich ist. Es ist wachstümlich, ganz wichtiges Wort. Und wenn wir in 2. Korinther 5, Vers 1 und 2 hinschauen, jetzt habe ich es gesagt, muss ich es auch lesen, dann wirst du ganz schnell verstehen, wenn du das wörtlich liest, dass das seinen Sinn hat. 2. Korinther 5, Vers 1 und 2, da lernen wir ja etwas über diese Leiblichkeiten, die wir haben. Also hier heißt es, denn wir nehmen wahr, dass wenn unser irdisches Haus der Zeltung, das ist der Leib, den du eben hast, mit dem du hier auf dem Stuhl sitzt, wenn wir unser irdisches Haus der Zeltung, wenn das aufgelöst wird, haben wir einen Wohnbau, ein Oikodome nach dem Grundtext aus Gott, ein nicht handgemachtes, äonisches Haus. Das ist nicht ewig, das ist äonisch, also zeitbegrenzt. In den Himmeln, Mehrzahl, das sind die zwei Himmel, von denen wir eben gesprochen haben. Also wenn der Leib kaputt geht, wenn ich sterbe, habe ich einen neuen Leib in den Himmeln. Und dann heißt es im Vers 2, denn auch in diesem, dem nächsten Leib, also seufzen wir, ist ein anderes Thema, ersehnend mit unserer Wohnstätte, Eukaterion, Grundtext, der aus dem Himmel einzahlt, übergleitet zu werden. Also der dritte Leib kommt dann aus dem Himmel, das wäre dann der dritte Himmel. Also wir sehen auch hier in der Leiblichkeit irdischer Leib, Leib in den Himmeln, Leib in dem Himmel, ein Wachstum von hier nach da. Das heißt, unser Bürgerrecht fängt unten an, zunächst mit einem Fleischesleib und später kommt dann dieser Zwischenleib, so nenne ich ihn gerne dazu, und danach kommt dann der Herrlichkeitsleib. Und deswegen sagt Paulus ja im Philipperbrief auch im Kapitel 1, das Sterben wäre mir Gewinn. Philipper 1, 21. Der weiß, wenn ich sterbe, kriege ich einen nächsten Leib, der ist viel besser als der, den ich eben habe. Und dann sagt er im Vers 23, Philipper 1, sagt er, ich habe Lust, hinaufgelöst zu werden, steht da wirklich. Ich habe Lust, hinaufgelöst zu werden. Kannst du dir das vorstellen? Also er freut sich darauf, dass er sterben darf und anschließend dieses Wachstümliche erleben darf mit den nächsten beiden Leiblichkeiten, die uns hier beschrieben werden in seinen Briefen. Und das ist doch was Wunderbares. Und deswegen lernen wir hier, und ich komme zum letzten Vers von heute Morgen, dass es da heißt, Vers 21, Philipper 3, der unseren Leib der Niedrigkeit, das ist der, den wir jetzt hier haben, mit dem wir hier am Stuhl sitzen, oder ich hier vorne stehe, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zusammengestaltet dem Leib seiner Herrlichkeit, gemäß dem Innenwirken seines Vermögens, sich auch das All unterzuordnen. Im zweiten Teil vergisst du mal eben, da reden wir vielleicht noch drüber, vielleicht auch nicht. Also, unser Leib der Niedrigkeit, das, was du eben anfassen kannst, mit dem du hier sitzt, der wird zusammengestaltet dem Leib seiner Herrlichkeit, sagt er hier. Ja, wann fängt denn das an? Wann ist denn das fertig? Das sehen wir doch auch hier wieder und wir lesen jetzt noch einen Vers, nämlich 2. Korinther 3, Vers 18, der uns das erklärt. Da sehen wir, dass es also auch da in diesen Leiblichkeiten und in dieser Vollendung ein Wachstum gibt von hier nach da. Was habe ich gesagt? 2. Korinther 3, Vers 18. Musst du ein Stück zurückblättern, falls du noch im Korintherbrief bist. Und hier wird das deutlich, was das ausmacht, dieses Wachstum. Hier wird deutlich, was das heißt, zielorientiert zu leben, zu wissen, dass ich umgestaltet werde, dass das wachstümlich ist, hier anfängt und dort endet. Denn es sagt hier, wir alle aber, ich lese wörtlich, mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd werden umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist ist. Bei dir steht das wahrscheinlich etwas anders, vermutlich nicht so deutlich. Also, was wird uns hier gesagt? Wir schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. So, Also wir gucken nach oben, hin zum Ziel. Wir haben ja die ganze Zeit schon heute Morgen gesagt, von hier nach da, wir sind da vollendungsgemäß. Wir schauen also von hier nach da, zielorientiert. Mit aufgedecktem Angesicht schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an. Und was passiert dann? Wir spiegeln die wieder, steht hier. Die wird wieder gespiegelt, wörtlich. Also es ist wie wenn du einen Spiegel in die Sonne hältst und kannst dann mit dem Spiegel das Sonnenlicht lenken. Wir haben das in der Schule gemacht, um den Lehrer zu ärgern, da an der Tafel. Also genau dieses Bild gebraucht Paulus hier und sagt, wenn du den Herrn anguckst, wenn du zielorientiert nach oben blickst, spiegelst du seine Herrlichkeit wieder. Ja, wo denn? Natürlich hier, heute und jetzt in diesem Leben. Da merken die anderen Leute, dass du so einer bist. Da läufst du nicht so kriegsgrämig durch die Gegend, wie die meisten Leute vielleicht. Ich weiß es nicht, kann uns auch passieren. Wir sind ja nicht immer alle so fröhlich drauf. Aber dein Wesen, deine Wesensart ist eine andere. Du gehst anders um mit Krankheit, du gehst anders um mit schlechten Verhältnissen, was in der Welt passiert und so weiter. Weil du hast diesen Zielblick, du schaust hin zum Ziel. Du weißt, dass Gott das alles ändert und alles wieder in Ordnung bringt. Und da kannst du ganz anders durch diese Welt gehen. Du spiegelst die Herrlichkeit des Christus in diesem Leben schon wieder. Da fängt diese Veränderung an. Hier wird die Zusammengestaltung unten schon Wirklichkeit, nicht in der Vollendung, sondern wachstümlich im Beginn und vollendet am Ziel. Das ist dieser Weg, den wir gehen, von unten nach oben. Unser Bürgerrecht fängt unten in den Himmeln an und endet oben in den Himmeln. Das lernen wir hier bei Paulus. Gut, ich möchte zusammenfassen, was wir heute Morgen hier aus dem Wort gelernt haben. Philipper 3, Verse 15 bis 21. Indem ich diese Verse jetzt nochmal lese und du kannst ganz entspannt zuhören, musst in deiner Bibel nicht mitlesen, weil es sind viele Worte anders. Und wenn du das jetzt so hörst, mit diesen anderen Worten, dann kannst du mit Sicherheit, du hast jetzt mit Sicherheit ein ganz anderes Empfinden für das, was Paulus hier sagt, weil wir die Worte erklärt haben. Du weißt, was das bedeutet. Also ganz in Ruhe zuhören. Ich tue zwischendrin hier und da noch eine Bemerkung machen. Philipper 3, Vers 15, nachdem er von der Berufung nach oben gesprochen hat, sagt jetzt Paulus, so viele nun vollendungsgemäße, also aufs Ziel blickende sind, auf dieses, nämlich dieses Ziel, mögen wir sinnen. Und wenn ihr auf irgendetwas anderes sinnt, auch dieses wird euch Gott enthüllen. In das hinein, in welches wir zuvor kamen, vor den anderen, in demselben gilt es zu wandeln. Werdet meine Mitnachahmer, Brüder, und achtet auf die, die so wandeln, wie ihr uns als Typ, als Typus, als Beispiel habt, nämlich wir, die zielgemäß denken. Denn viele wandeln, von denen ich euch viele Male sagte, nun aber auch weinend sage, dass sie die Feinde des Pfades des Christus sind, die Kompromisse machen, die nicht worttreu leben wollen, damit sie keine Schwierigkeiten kriegen. Deren Vollendigung ist Verderben, deren Gott der Bauch ist und denen ihre Herrlichkeit ist ihre Schande, die auf irdisches sinnen. Ja, hoffentlich sind wir nicht solche, sondern leben zielorientiert. Denn unser Bürgerrecht fängt unten an in den Himmeln. Es ist wachstümlich von hier nach da ausgerichtet. In den Himmeln, aus denen wir auch den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zusammengestalten wird, dem Leib seiner Herrlichkeit. Nicht irgendwann mal, sondern heute schon beginnend, unten anfangend, hin in die Vollendung bringend. Gemäß dem Innenwirken seiner Energie ist das, des Vermögens, seiner Dynamis, sich auch das All unterzuordnen. Also die gleiche Kraft, die er braucht, um das All ins Leben zu zeugen, benutzt er, um uns zu verwandeln. Ist das nicht herrlich? Und ich glaube, er kann das. Und es gibt viele Beispiele, wo er das schon gemacht hat. Und wir dürfen auf die schauen, die vollendungsgemäß, zielgemäß denken und dürfen den Herrn bitten, dass er uns auch diesen zielgemäßen Glauben schenkt. Und dazu segne er sein Wort. Amen. Amen.